Hallo und herzlich willkommen, liebe Zuschauer, zu einer neuen Folge von Chefsache. Spätestens seit dem Zollstreit mit den USA wissen wir, dass neue Handelspartner gesucht werden müssen. Die Lösung bieten sogenannte Freihandelsabkommen. Heute das Thema bei Chefsache.
Zölle sind eines der ältesten Instrumente der Wirtschaft. Die USA setzen verstärkt auf protektionistische Maßnahmen und nutzen Zölle nicht nur zum Schutz der eigenen Wirtschaft, sondern auch als politisches Druckmittel. Für deutsche Unternehmen kann das bedeuten, steigende Kosten, komplexere Lieferketten und eine höhere Unsicherheit in der Planung. Doch es tun sich auch Chancen auf. So reagiert Europa etwa mit neuen Freihandelsabkommen. Ziel ist es, Handelshemmnisse abzubauen, neue Märkte zu erschließen und Lieferketten widerstandsfähiger zu machen.
Und zu Gast im Chefsache-Studio begrüße ich ganz herzlich Eva Rehberg. Sie sind Partnerin von RSM Ebner Stolz und Leiterin des Bereichs Zoll und Außenwirtschaft. Schön, dass Sie da sind. Wieder einmal, möchte man ja sagen.
Vielen Dank, ich freue mich.
Ein Jahr ist es her, so roundabout. Damals hatten wir über das Thema Zölle gesprochen. Trump hat sich gerade so in Position gebracht. Karl Valentin hat mal gesagt, hoffentlich wird nicht alles so schlimm, wie es schon ist. Machen wir noch mal einen kleinen Rückblick. Wie ist es denn tatsächlich gekommen? Schlimmer, besser oder war es erwartbar?
Also ich habe natürlich im Vorgriff auch noch mal die Sendung angeguckt und habe geguckt, was wir beide damals gesagt haben. Das war ja tatsächlich, als er gewählt war, aber noch nicht im Amt. Und es ist alles so eingetreten, wie wir gesagt haben. Und es ist eigentlich noch, schlimmer. Es ist noch volatiler geworden. Es ist noch wechselhafter geworden, als wir uns das vorgestellt haben damals.
Volatilität, das ist wahrscheinlich eines der meistgesagtesten Wörter innerhalb der letzten 12 Monate. Man hört immer wieder gerade so aus der Ecke der Unternehmer, dass sie sagen, das alles ist so unberechenbar geworden. Können Sie das auch feststellen? Können Sie das bestätigen?
Absolut. Also die Zölle sind ja kein neues Thema, aber die Geschwindigkeit, mit der die Zölle kommen und sich verändern und gerade aus Richtung USA, die ist ganz neu. Wir sind ja angefangen mit Zöllen in Höhe von 20%. Wir erinnern uns, das war am 2. April letzten Jahres, der Rosengarten, diese lange Liste mit den Ländern, wo Donald Trump gesagt hat, welches Land wie viel Zoll zahlen muss. Wir hatten 20% abbekommen, die EU. Dann ging es runter auf 15, jetzt sind wir bei 10, demnächst gibt es wieder 15. Also die Geschwindigkeit ist ganz neu.
Aber eine ganz praktische Frage, wenn sich die Zölle ja permanent irgendwie verändern, muss es ja irgendwann mal auch Rückerstattung geben. Wie läuft das?
Absolut. Also die USA müssen Milliarden zurückzahlen für die Zeit, wo wir diesen hohen Zoll hatten. Und da muss man sich jetzt auf einer Plattform registrieren in den USA. Und man kann nur über diese Plattform die Zölle zurückfordern. Wie das dann ausgezahlt wird, das wissen die Behörden in den USA auch noch nicht, weil das so viel ist. Aber auf jeden Fall muss man jetzt schon tätig werden, damit man das Geld wiederbekommt.
Ihre Einschätzung, man kriegt es aber zurück, oder?
Das kann ich nicht sagen. Vor allen Dingen kann ich nicht sagen, wann und ob das auf einer Case-by-Case-Basis gemacht wird oder ob man das global machen kann. Weil das wird wahnsinnig viel Arbeit und so viele Zollbeamten hat die USA nicht, dass man das so schnell machen kann. Aber man muss zumindest mal den Anspruch schon mal geltend machen, damit er nicht verjährt.
Vielleicht hinkt ein bisschen der Vergleich, ja. Aber wenn du Menschen immer wieder drohst mit bestimmten Maßnahmen. Irgendwann nutzt sich ja ein gewisses Druckmittel ab. Gilt das auch für Zölle?
Nein, weil da wird gedroht, das ist richtig, aber die werden ja auch umgesetzt und deswegen nutzt sich das nicht ab. Diese Drohungen werden sehr, sehr ernst genommen von der deutschen Wirtschaft, ist mein Empfinden.
Wie ist denn die korrekte Reaktion darauf? Also du kannst dir abwarten, du kannst versuchen, irgendwie einen Gegenangriff zu starten, aber das bringt letztendlich nichts, weil du ja eingebettet bist in das Staatengebilde. Oder du suchst dir neue Handelspartner. Was ist momentan eigentlich das Maß aller Dinge?
Das kommt so ein bisschen drauf an, auf welcher Ebene wir gucken. Die EU reagiert im Moment damit, dass sie natürlich mit Donald Trump verhandelt. Das hat man ja gesehen. Wir sind eben von 20% auf 15% runtergekommen durch einen Deal, durch das, was er wollte. Die einzelnen Unternehmen, die Mittelständler, sollten auch reagieren. Denn wir sind in Größenordnung vom Zoll. Das kann man nicht mehr durchhandeln. Das kann man nicht mehr auf den Verbraucher umlegen. Da muss man was tun.
Sie sagen, stattdessen müssen ja die Lieferketten völlig neu gedacht werden und auch organisiert werden. Wie läuft das ganz praktisch?
Also derzeit ist die Situation so, dass Ich erlebe gerade in den mittelständischen Unternehmen, dass der Vertrieb den Vertrieb macht und der Einkauf macht den Einkauf und die Lieferkette insgesamt von vorne bis hinten wird gar nicht so ganz richtig durchdacht in vielen Fällen. Mhm. Was der Weg wäre, wäre, dass man so eine Lieferkette einmal komplett durchdenkt. Ich kaufe was aus China, ich verarbeite das hier und verkaufe das in die USA. Mhm. An welchen Stellen zahle ich Zoll und wo kann ich den Zoll reduzieren? Denn an der Höhe des Zolls in den USA kann ich gerade als Mittelständler nicht drehen.
Aber in solchen Zeiten muss ich ja im Prinzip ja nicht nur eine Lieferkette sozusagen denken, ja, sondern ich muss ja auch alternative Lieferketten denken. Ist das
ja
der Fall?
Ja, absolut. Im Grunde genommen brauche ich ein Schaubild, ich brauche irgendein Tool, eine Möglichkeit, visuell meine Lieferketten mal einmal darzustellen und zu sagen, wo kann ich kaufen, wo sind meine Alternativen. Mhm. Und was ganz gefährlich im Moment ist, ist Single Sourcing, wenn ich nur einen Markt habe, auf dem ich einkaufen kann. Das ist im Moment ganz schwierig.
Andere Strategie, hört man ja auch immer wieder, ist das Thema Anpassung der Verrechnungspreise. Mhm. Wie weit ist das überhaupt möglich?
Das haben wir im vergangenen Jahr ganz häufig mit unseren Mandanten zusammen besprochen, weil das die erste Reaktion war, okay, wenn ich den Zoll in den USA nicht ändern kann, dann ändere ich doch einfach die Basis, auf die er berechnet wird. Das ist der Wert. Und bei verbundenen Unternehmen kann ich an dem Verrechnungspreis natürlich was tun. Das geht, das muss gut dokumentiert sein, das muss einen guten Grund haben, der nicht ausschließlich ist, ich will Zoll sparen, sondern einen anderen Grund. Und was wir jetzt wissen, unsere RSM-Kollegen aus den USA sagen ganz deutlich, das wird geprüft von den US-Zollbehörden.
Aha, verstehe. Das heißt, wenn ich erwischt werde mit böser Absicht, passiert was ganz genau?
Da gibt es Strafen, da gibt es Penalties, weil das ist vergleichbar mit der Situation in Deutschland, wenn man eine Sparoption zieht, die nur darauf abzielt, Steuern zu sparen, ist das verboten. Mhm. Das heißt, ich brauche andere gute Gründe, warum der Verrechnungspreis jetzt nicht mehr so ist, sondern niedriger als im letzten Jahr.
Nun gibt es ja durchaus auch einige, die sich Gedanken darüber machen, sich in Gänze aus den USA zurückzuziehen, weil sie sagen, das ist mir alles irgendwie zu doof, das ist mir zu unberechenbar und sie suchen alternative Handelspartner. Kommen wir nachher auch nochmal drauf zu sprechen mit den Freihandelsabkommen. Ist das eine Option, sich aus den USA zurückzuziehen?
Ich sag mal so, wer sich das leisten kann, aber ich habe in dem letzten Jahr, wo ich viel eben mit Mittelständlern gesprochen habe, was tun wir jetzt, was können wir machen, habe ich nicht erlebt, dass jemand sich leisten kann, den amerikanischen Markt ganz links liegen zu lassen. Weder einfuhrseitig noch exportseitig. Der ist einfach zu groß, der ist zu wichtig für uns.
Also bleibt am Ende nichts anderes übrig, als sich mit dieser Situation abzufinden und die gewachsene Komplexität letztendlich auch abbilden zu können. Absolut. In seinem oder im Geschäft. Ja. Mhm. Nun tun sich ja neue Chancen auf. Das ist vielleicht das Thema, das auch eine Chance ist, neben dem Handelsstreit mit den Vereinigten Staaten, also sprich neue Freihandelszonen, die sich eröffnen und in Kraft treten. Vielleicht mal einen Blick drauf. Wie bewerten Sie aktuell die Situation? Wenn zwei sich streiten, freuen sich die Dritten?
Ja, ein bisschen schon. Also Freihandelsabkommen sind ja auch gar nichts Neues. Wir haben zum Beispiel mit der Schweiz, das ist eins der ältesten, das haben wir schon seit den 70er Jahren. Das ist nicht neu. Die Geschwindigkeit, wie die jetzt aber kommen und verhandelt werden und wie viel Druck da drauf ist, das ist auch wieder neu. Mhm. Und das kommt ganz sicher auch daher, dass wir eben Alternativen suchen.
Würden Sie sagen, dass denn der Welthandel jetzt gerade in dieser Zeit völlig neu konstruiert und auch gedacht wird? Weil es ist ja schon erstaunlich, an wie vielen Ecken sich was tut.
Absolut. Es bilden sich ganz andere Allianzen. Es so gegebene Strukturen, die wir seit Jahren kennen, die brechen auf und man muss in andere Richtungen denken. Und ich bin ja schon immer ein großer Fan des deutschen Mittelstands gewesen. Aber was ich jetzt so erlebe, die sind natürlich frustriert, aber die sind unglaublich agil. Und dann denken die halt in andere Richtungen, wenn es sein muss, ne? Das ist toll zu sehen, aber es ist schon anstrengend gerade.
Wenn wir uns jetzt mal Mercosur beispielsweise anschauen, das ist ja schon auch ganz erstaunlich. Da wird seit über Jahrzehnten verhandelt, gefühlt wird da nie ein Knopf dran gemacht und bums, plötzlich ist es soweit, weil letztendlich alle das gleiche Problem haben. Ist das der Grund dahinter?
Ja, so ein bisschen. Deswegen hat man das ja auch aufgeteilt bei dem Mercosur-Abkommen. Da hat man versucht, was ganz Großes zu machen. Partnerschaftsabkommen und Handelsabkommen. Mhm. Da sollte Umweltschutz mit rein, da sollte Marktzugang mit rein, da sollte ganz viel geregelt werden. Da konnte man sich auf verschiedene Sachen nicht einigen. Und was hat man gemacht? Wir haben jetzt zwei Sachen, ein Partnerschaftsabkommen und ein Handelsabkommen. Und das Handelsabkommen, das tritt jetzt in Kraft am 1.5. Mhm. Das heißt, man hat gesehen, das ist ganz wichtig, dass wir die Zölle abbauen. Und das andere machen wir später. Ich sage es mal vereinfacht, das ist jetzt vor Gericht, wird geprüft. Aber der Druck ist einfach größer und man versucht jetzt wirklich, wie Sie sagen, einen Knopf dran zu kriegen.
Aber was mir aufgefallen ist, da gibt es ja eine Formulierung, da heißt es, ab dem 1. Mai soll das Abkommen vorläufig angewendet werden. Was mache ich denn damit? Also kann sein, kann auch nicht sein und schauen wir mal und sehen wir schon.
Das heißt, sehe ich nicht so ein Problem, weil das heißt eigentlich nur, vorläufig wird das Handelsabkommen in Kraft treten. Ja. Und zwar bis dann das komplette Paket in Kraft tritt und deswegen diese Vorläufigkeit. Ich sehe nicht die Gefahr, dass das wieder zurückgenommen wird und wir alle wieder Zölle bezahlen mit Brasilien zum Beispiel. Das sehe ich nicht. Vorläufig nur deswegen, weil erst der eine Teil in Kraft tritt.
Welche konkreten Vorteile ergeben sich denn daraus für die deutschen Unternehmen?
Abbau von Zöllen, das ist der größte Vorteil überhaupt. Also das heißt, wir exportieren sehr viel nach Brasilien beispielsweise.
Geben Sie mir mal ein Gefühl, wo sind die Zölle aktuell?
Also wenn wir zum Beispiel Waren dahin schicken, dann sind die Zölle bei 20-25%, die wir in Brasilien zahlen müssen. Das kommt immer auf die Ware an, aber in dem Bereich befindet sich das ungefähr. Und die werden abgebaut und zu großen Teilen auf Null. Und genauso ist es andersrum. Wir haben viel Lebensmittel aus Brasilien, die wir bekommen. Deswegen sind die Landwirte ja auch auf den Barrikaden zum Teil. Auch das wird abgebaut. Da bezahlen wir dann auch keine Zölle mehr.
Wenn wir jetzt mal auf genau dieses Abkommen draufschauen, also Sie sprechen es ja an, es gibt ja immer Gewinner und es gibt letztendlich auch Verlierer. Ja. Wenn du es jetzt mal über alles betrachtest, welches Lager gewinnt sozusagen?
Also aus meiner Sicht ist es bei den Handelsabkommen ganz häufig, auch mit Australien, das ist jetzt auch ein neues, ganz häufig so, dass die Landwirte tatsächlich immer große Bedenken haben, weil es den Landwirten auch sowieso nicht so gut geht bei uns. Und da wird die Konkurrenz einfach immer größer dann durch Handelsabkommen. Wer aus meiner Sicht immer gewinnt, sind Maschinenbauer und Automobilzulieferer, weil die einfach einen größeren und auch einen günstigeren Markt haben, sowohl zum Einkaufen als auch zum Verkaufen.
Und wo sehen Sie ganz besonders gerade die Chance für besagte Unternehmen und Branchen? Also was bedeutet das jetzt, dass Sie am Ende dort Produktionskapazitäten aufbauen oder dass Sie die Märkte ganz anders ausschöpfen können oder beides letztendlich?
Naja, wenn wir jetzt nochmal auf die Lieferkette zu sprechen kommen, dann habe ich eine Lieferkette, ich kaufe zum Beispiel was aus Brasilien, bearbeite das hier und schicke es nach Amerika. Dann habe ich normalerweise zweimal Zoll, einmal wenn ich hier reinkomme und einmal wenn ich in Amerika reinkomme. Einfach jedes Mal bei Grenzüberschreitung. Durch das Freihandelsabkommen kann ich einkaufen aus Brasilien ohne Zoll und verkaufen in die USA mit den unangenehmen Zöllen. Aber ich spare einmal die Kosten.
Hört sich in der Theorie alles ganz spitze an, aber was wir natürlich auch sehen können, es gibt noch eine gewisse Zurückhaltung, warum das so ist. Und wie wir auch andere Freihandelsabkommen zu bewerten haben, darüber möchten wir gleich sprechen im zweiten Teil von Chefsache. Liebe Zuschauer, bis gleich, bleiben Sie dran. Und damit herzlich willkommen zurück. Liebe Zuschauer bei Chefsache, zu Gast im Studio ist Eva Rehberg. Sie ist Partnerin von RSM Ebner Stolz, Expertin für Zölle und natürlich auch was Freihandelsabkommen angeht. Wir sprechen genau über selbiges Thema, haben gerade festgestellt, dass Mercosur ab dem 1. Mai am Start ist. Allerdings, ich sag mal so, die Unternehmen noch relativ zurückhaltend sind. Woran liegt denn das eigentlich?
Einige Unternehmen haben noch nicht die richtigen Prozesse, um Freihandelsabkommen überhaupt leben zu können. Also Freihandelsabkommen nutzen zu können, ist ein bisschen kompliziert, weil es kommt immer auf Ursprung an. Die beziehen sich alle auf Ursprung. Nur die Ursprungswaren des jeweiligen Partners werden begünstigt. Und viele Unternehmen können einfach gar nicht genau sagen, wo der Ursprung ihrer Ware ist. Die haben also oft die Prozesse gar nicht implementiert.
Würde mich mal interessieren, woran liegt denn das?
Weil es einfach wahnsinnig schwierig ist, wenn ich irgendwas herstelle und ich habe eine Stückliste von 250 Teilen, die in dieses fertige Teil eingebaut werden, dann ist es wahnsinnig schwer zu kalkulieren, wo ist am Ende der Ursprung des fertigen Teils. Das folgt einer sehr komplexen Logik und viele Firmen haben einfach nicht das Personal, die Zeit, das nachzuvollziehen.
Aber letztendlich höre ich auch raus, es geht gar nicht darum, ob du das machst, sondern im Prinzip nur wie und wie schnell du das machst, weil grundsätzlich die Strategie, sich jetzt auf Freihandelsabkommen einstellen zu müssen und zu können, würden Sie auf jeden Fall empfehlen?
Absolut. Also ich muss das natürlich nicht, aber das ist wirklich richtig viel Geld, was mir da durch die Lappen geht, wenn ich das nicht nutze. Mhm. Und es ist ja so, wenn ich das einmal implementiert habe, dann ist es eigentlich nicht mehr wichtig, ob ich jetzt Mercosur abbilden will oder Japan oder Südkorea, sondern wenn ich das einmal habe, dann kann ich das skalieren und jedes andere Freihandelsabkommen aufschalten.
Was brauche ich denn an Kompetenz und Ressourcen, um dasselbige zu tun? Weil am Ende geht es ja auch darum, ich möchte ja nicht sozusagen das Geld wechseln. Ja? Also das, was ich vermeintlich einspare auf der einen Seite, gebe ich jetzt einem Berater oder muss eine Abteilung aufbauen oder wie auch immer. Also wie gehe ich ganz praktisch vor?
Naja, so ein bisschen investieren muss ich am Anfang schon in Zeit. Und da brauche ich jemanden, der sich auskennt mit Zoll- oder Freihandelsabkommen und am besten auch mit IT. Denn Freihandelsabkommen, das sind so komplexe Gebilde, dass ich die eigentlich meistens mit IT abbilden kann. Da kann ich mir sehr gut helfen lassen. Die Stammdaten ist immer, wie so oft, ist das das Geheimnis, wenn die Stammdaten gepflegt sind und ich habe meine Bill of Material sehr gut gepflegt, da steht alles drin, dann kann eine IT mir da sehr gut helfen. Und dafür muss ich ein bisschen Geld in die Hand nehmen.
Wie kann sich denn das am Ende unten rechts unterm Strich auswirken? Also ich höre jetzt natürlich immer wieder, dass die Umsatzrenditen zum Teil im freien Fall sind, dass manche auch sich wirklich die Existenzberechtigung sozusagen die Frage stellen. Und wie viel ist da drin eigentlich unterm Strich, wenn du jetzt mal in Umsatzrenditen denkst?
Das kommt ein bisschen auf die Ware an, weil es eben im Zoll teure Ware und etwas günstigere Ware gibt. Aber wir in der EU haben Zölle zwischen 0%, wenn es gut läuft, und 12%. Also da irgendwo ist mein Einsparpotenzial. Und wir haben zum Beispiel auf bestimmte Waren, auf Papierimporte, haben wir sogar noch Anti-Dumping-Zoll, da ist es noch höher. Das kann ich einsparen, wenn ich das gut spiele.
Und also ein hochrelevanter Betrag. Wir haben neben Mercosur auch viel über Indien gehört. Mhm. Und auch dort höre ich immer wieder, dass Kapazitäten aufgebaut werden, weil du ein Wahnsinns-Qualifizierungsniveau hast und ein Wahnsinns-Lohnniveau. Und du hast auch nochmal ein völlig anderes Mindset. Das sind immer im Prinzip die Gründe, die ich höre von Unternehmern, die mit Indien zusammenarbeiten. Was tut sich da auf?
Also Indien ist ein ganz, ganz interessanter Markt und da haben wir tatsächlich vor einem Jahr auch schon drüber gesprochen. Erinnern Sie sich, da war unser damaliger Kanzler auch schon mal in Indien und hatte da über ein Freihandelsabkommen gesprochen. Das ist jetzt in Kraft und Indien ist total interessant als alternativer Sourcing-Markt. Aber die Außenhandelskammer Indien hat mal eine Umfrage gemacht bei den Mittelständlern und hat gefragt, was seht ihr für Probleme oder für Herausforderungen mit Indien? Da ist schon auch noch ein ganz anderes, wie Sie sagen, Mindset. Da ist sehr, sehr viel Bürokratie und Korruption spielt da auch noch eine Rolle. Also Indien ist kein einfacher Markt und die sind sehr abgeschottet, weil sie sehr stark den indischen Markt im Fokus haben und Ausländer es sehr schwer machen, da Fuß zu fassen.
Ah, und das unterschätzen dann auch regelmäßig die Unternehmer, würden Sie sagen?
Mhm. Ja.
Das heißt, was empfehlen Sie denn dann, wie Sie reagieren sollten?
Also wenn man sich da etwas sucht, dann ist immer die Frage, habe ich einen lokalen Ansprechpartner? Denn wir brauchen gerade für diese Länder, brauchen wir lokale Ansprechpartner, die einem helfen, Industrie zu finden, Produzenten zu finden, Kontakte aufzubauen. Denn da können wir nicht einfach als Europäer hinkommen und sagen, so, ich möchte jetzt bei dir einkaufen. Da braucht man schon viel mehr Wissen über das Land und die Leute und die Gegebenheiten.
Aber das klingt in der Tat, finde ich, einfacher, als es wahrscheinlich ist. Ja. Also es gibt über 1 Milliarde Inder. Ja, ja. Also du kommst jetzt nicht dahin, steigst am Flughafen aus und suchst jetzt irgendjemanden, der dir helfen kann. Also ganz praktisch. Wie gehst
du tatsächlich
vor?
Die Außenhandelskammern sind da ganz großartig und helfen da. Tatsächlich auch, ich weiß, aber viele Berater sind auch unterwegs und sagen, wir helfen euch dabei, jetzt zu gucken, wo drauf man, also doing business in India, also da muss man ja ganz viel berücksichtigen. Was sind die Lohnkosten da? Was sind die Steuern dort? Und da braucht man vielleicht tatsächlich erstmal jemanden lokal vor Ort, der einen da unterstützt, um zu gucken, wie ist da eigentlich die Umgebung.
Verstehe. Neues Thema, Australien. Hat sich auch oft getan. Ja. Geben Sie uns mal eine Einschätzung zu dem Thema Australien und Handel mit Australien. Warum ist das wichtig?
Australien hatte ich persönlich ein bisschen unterschätzt, aber Australien ist ein sehr wichtiger Markt. Das habe ich auch im Vorgriff mal einmal nachgelesen. Für uns Deutschen der drittwichtigste Markt tatsächlich. Also das ist wirklich, wir exportieren sehr viel nach Australien.
Zum Beispiel?
Maschinen immer. Also Maschinen, da sind wir ganz großartig. Maschinen, wir kriegen Bergbaumaschinen aus Australien tatsächlich. Also das wird importiert. Aber unser Exportvolumen ist sehr groß nach Australien. Und das ist eins der wenigen Länder gewesen, was uns noch fehlt. Es gibt schon wahnsinnig viele Länder mit Freihandelsabkommen. Mhm. Australien war eins derer, auf das wir noch gewartet haben.
Nun haben wir ja einige angesprochen. Mercosur haben wir angesprochen, wir haben Australien angesprochen, wir haben Indien angesprochen. Die Europäische Union ist ja eigentlich auch noch da als Freihandelszone sozusagen. Wie attraktiv ist die eigentlich noch für uns, Geschäft mit uns selbst sozusagen zu machen?
Das kommt drauf an und das Lohnniveau ist natürlich tatsächlich nicht zu vergleichen mit anderen Ländern. Und diese ganzen Vorschriften, die wir haben, das sind EU-Vorschriften, das, was man ja immer sagt, die Bürokratie ist ein bisschen zu umfangreich bei uns, das trifft natürlich alle EU-Staaten. Mhm. Deswegen ist es manchmal einfacher, im Ausland zu kaufen, leider.
Vielleicht noch eine Nachfrage. Haben Sie denn das Gefühl, da tut sich was und da verändert sich was? Weil, also ich sag mal so, wenn vermeintlich jeder außerhalb der EU interessanter ist als Handelspartner, als die innerhalb der EU, läuft ja eigentlich was falsch.
Ja, das kann ich. Also ich weiß, dass es bei allen bekannt ist und es wird ja auch viel darüber gesprochen, auch auf der politischen Ebene. Was da konkret getan wird, sehe ich noch nicht, aber da muss was getan werden, weil wir einfach zu viel Hürden haben, um schnell reagieren zu können. Und gerade die Chinesen machen uns vor, wie man schneller sein kann. Ne?
Mhm. Schauen wir vielleicht nochmal auf einen Aspekt, der oft auch, sagen wir, unterschätzt wird. Ich sag mal so, das eine ist, was sich da politisch tut und wie die neuen Abkommen sind. Das andere ist, was du in deinen, sagen wir, in deinem eigenen Unternehmen machen kannst. Sie haben gesagt, klar, du musst mit der Komplexität gerecht werden, du musst die Lieferketten neu denken. Das Thema Verträge wird regelmäßig auch unterschätzt in den Unternehmen. Was ganz genau ist das Thema in den Unternehmen?
Also was wir erleben ist, dass die Lieferverträge seit Jahren Lieferkonditionen beinhalten, selbstverständlich kaufvertragliche Konditionen. Manchmal stehen auch Währungsrisiken drin, die abgesichert werden sollen. Da wird ganz klar geregelt, wer trägt das Währungsrisiko. Aber was nicht drin steht, sind häufig Sanktionsrisiken. Das heißt, was passiert eigentlich, wenn so ein Land wie Russland plötzlich auf eine oder wenn da Menschen auf die Sanktionsliste kommen und ich kann meinen Handel nicht mehr machen? Mhm. Das ist das eine. Und Zollrisiken sind in den Verträgen fast nie drin. Das heißt, wenn ganz plötzlich, und das kannten wir ja nicht, aber wenn ganz plötzlich jemand 30% erhebt, wer trägt das? Also wie verteilt man diese Kostenbelastung, die ganz plötzlich kommt? Gerade bei Langfristprojekten ist das eine Sache, die muss vertraglich geregelt werden.
Mhm. Geben Sie uns vielleicht abschließend noch einen Ausblick, wohin sich das alles entwickeln wird und was das am Ende für die Wirtschaft, insbesondere in Deutschland, bedeutet. Es wird ja immer wieder von Deindustrialisierung gesprochen und es wird von der Abwärtsspirale und dergleichen gesprochen. Wie sehen Sie es? Sehen Sie es optimistisch, pessimistisch, realistisch und wenn ja, wie?
Ach, ich möchte das einfach optimistisch sehen und ich hatte schon gesagt, ich bin großer Fan des Mittelstands. Ich glaube, der Mittelstand ist ja seit Corona von einer Krise in die andere leider gelaufen durch Russland und durch die US-Zölle und die finden immer einen Weg raus. Ich glaube, dass man gute Prozesse haben muss und am Anfang ist es einfach wahnsinnig ärgerlich und frustrierend, aber ich erlebe die nicht als resigniert. Und deswegen, glaube ich, finden wir auch da wieder einen Weg raus, wenn wir gute Prozesse haben. Ich muss einen Überblick haben darüber, was mache ich eigentlich? Und dann kann ich auch einsparen und das monitoren.
Herzlichen Dank, wenn das nicht mal ein Fazit ist. Für das Gespräch, liebe Frau Rehberg, schön, dass Sie hier waren im Chefsache-Studium.
Vielen Dank.
Liebe Zuschauer, das war es auch schon wieder soweit an dieser Stelle. Wir sehen uns spätestens in 2 Wochen wieder. Bis dahin wünsche ich Ihnen alles Gute. Danke für Ihr Interesse. Bis bald wieder. Tschüss.